SBS Radio.
André Matthias begrüße ich jetzt im Studio. Hallo.
Schönen guten Abend.
André, hallo. Leben im Schatten der Mauer, heute der fünfte Teil und wir sind schon so weit, dass die Wende mehr oder weniger vor der Türe liegt. Nun, wann zeichnete sich für dich die Wende ab?
Ja, also sie zeichnete sich im Prinzip schon ab Mitte der 80er Jahre ab, dass es dann auch bergab ging. Aber so richtig an Fahrt gewann die ganze Sache dann im Frühjahr 1989, als dann Wahlen zur Volkskammer waren. Das war das sogenannte Scheinparlament in der DDR. Da wurden also Leute, die wurden aufgestellt und die wurden dann auch mit 99% der Stimmen wurden die dann auch gewählt. Und diesmal hatten sich die Oberen ein bisschen verrechnet, denn da waren viele Bürgerrechtler unterwegs und hatten aufgepasst, ob tatsächlich so viele Leute, die ihre Stimme abgegeben haben und ob dann tatsächlich auch alle so dafür gestimmt haben und haben dann eklatante Fehler festgestellt, also Wahlbetrug festgestellt. Und da war einerseits dann also innerhalb der DDR nahmen die Protestbewegungen zu. Es gab Mahnwachen und es gab Proteste dann auch in Leipzig, die sogenannten Montagsdemos fingen dann an. Und zum anderen, was passierte, war dann im Laufe des Jahres, dass immer mehr Leute tatsächlich das Land verließen. Also über Ungarn, über Tschechien versuchten sie in den Westen zu kommen, über die Botschaften versuchten sie in den Westen zu kommen. Ungarn hat ja dann im Spätsommer letztlich auch die Mauer geöffnet, als erster, sagen wir mal, als erster den eisernen Vorhang geöffnet. Und dann versuchten eben ganz viele, da gab es eine richtige Ausreisewelle. Also das war ein richtiger Sog. Ja, jeder hatte Angst, dann sozusagen der Letzte zu sein, der aus der DDR wegkam, versuchte dann über Ungarn das Land zu verlassen und das verschärfte die Krise eindeutig.
Ja, Ungarn war ja ein Bruderland sozusagen, war dann die Ausreise oder die Einreise in das Land davor schwierig oder genauso einfach?
Nein, es war deutlich schwieriger. Also man musste auch ein Visum beantragen, schon immer, wenn man nach Ungarn wollte. Man konnte nicht einfach seinen Ausweis zeigen und dann durfte man nach Ungarn, das durfte man nach Polen und nach Tschechien, aber nach Ungarn durfte man es eben nicht, da musste man ein Visum beantragen und das wurde dann auch immer rigoroser gehandhabt. Da wurden immer weniger Leute zugelassen, aber dann versuchten die Leute es dann auch über die tschechisch-ungarische Grenze illegal, die da dann auch nicht so stark bewacht war, rüberzukommen, um dann über Ungarn letztlich abzuhauen. Das war tatsächlich dann verschärfte die Situation dramatisch.
Also wir haben die Bilder wahrscheinlich noch im Kopf, die Tausende von Menschen auf dem Botschaftsgelände.
Auch das
in Ungarn zum Beispiel.
In Ungarn, genau, da können wir mal einen Ton hören.
Für die rund 300 Flüchtlinge in den Vertretungen in Ostberlin und Budapest ist die Lage weitgehend unverändert. Wohlfahrtsorganisationen und katholische Kirche kümmern sich inzwischen zunehmend um die mehreren hundert DDR-Bürger, die vor der geschlossenen Botschaft in der ungarischen Hauptstadt ausharren. Das Auswärtige Amt in Bonn versicherte noch einmal, dass alles getan werde, damit niemand in Not gerate.
Nun, ich habe von Tausenden gesprochen, sie spricht von Hunderte, aber es waren
nach und nach waren es dann auch Tausende. Es kam ja dann die Botschaft in Prag dazu, wohl die bekannteste, wo dann der bundesrepublikanische Außenminister Genscher dann kam und diese Rede auf dem Balkon gehalten hat. Warschau war auch da, war auch bis jetzt auch in Ostberlin waren ja Leute, die in die ständige Vertretung der Bundesrepublik reingegangen sind und sich da festgesetzt hatten. Also es waren dann letztlich schon Tausende, klar.
Und wie hast du die Situation gesehen? Also die Leute sind ja mehr oder weniger Hals über Kopf über die Grenze, haben alles zurückgelassen und sogar das Auto an der Grenze stehen lassen und sind dann zu Fuß weiter. Und wie hast du das gesehen?
Naja, also für mich war es auf einer Seite natürlich erschreckend, dass so viele Leute auch dann das Land verließen, plötzlich Hals über Kopf weggingen. Andererseits war es für mich in gewisser Weise auch der Punkt, wo ich gesagt habe, ist, jetzt muss was passieren, jetzt müssen sie endlich mal handeln. Sie haben sich im Prinzip die letzten Monate eigentlich ja nur abgekapselt und haben nichts an sich rangelassen, die Staatsführung, haben nicht reagiert und dann mussten sie irgendwas machen und die Situation wurde dann durch die Montagsdemos, die dann im Herbst deutlich an Zustrom gewannen in Leipzig und etc., wurde dann deutlich verschärft und dann war das schon so ein bisschen so eine Sehnsucht. Jetzt müssen sie irgendwas machen und letztlich war es dann so, dass dann Honecker abgesetzt wurde, beziehungsweise erst ins Krankenhaus ging, dann wurde er abgesetzt und Krenz übernahm. Aber der konnte letztlich auch nichts machen. Der hat mehr oder weniger dann die Lawine nicht mehr aufhalten können.
Ich gehe davon aus, dass dann zu der Zeit nicht mehr hinter vorgehaltener Hand darüber gesprochen wurde, auszureisen oder zu flüchten. Ich denke mal, es wurde auch in deinem Kreise offen diskutiert. Hattest du jemals dann noch das Bedürfnis, zu flüchten?
Nein, ich hatte das Bedürfnis ehrlich gesagt nicht. Ich wollte also versuchen, und das waren also auch so die Leute in meinem Umfeld, also die eigentlich versuchen wollten, ich war ja auch noch während des Studiums, die versucht hatten, mehr oder weniger auch die DDR zu reformieren. Also sozusagen, das hieß damals so, dass Sozialismus im menschlichen Angesicht, mit menschlichem Antlitz, und versuchen also die Wirtschaft zu reformieren, die Politik zu demokratisieren. Das wurde versucht und das gipfelte ja dann auch in einer großen Demonstration am 4. November, kurz vor dem Fall der Mauer, auf dem Alexanderplatz, wo über 1 Million Menschen kamen und für Demokratisierung in der DDR demonstriert haben. Es war auch eine Reaktion auf die Leute, die weggingen. Wurde auch damit signalisiert, wir wollen hier bleiben und wir wollen hier Reformen, wir wollen hier Demokratisierung in dem Land haben.
Mhm. Wollen wir vielleicht den Moment zurückrufen, den Moment, der alles sagte, dass jetzt die Grenzen offen genau. sind, ja? Das war
Günter Schabowski, das war der Sprecher des Politbüros damals und der verkündete es auf einer Pressekonferenz.
Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen.
Okay, du hast es sicher auch dann live im Nein, Fernsehen gehört?
Nein, überhaupt nicht. Nein, ich habe es tatsächlich verschlafen, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Freund meiner Schwester hatte Geburtstag, hat am 9. November Geburtstag und da haben wir bei ihm gesessen, haben gefeiert, haben natürlich nicht Radio gehört oder Fernsehen gesehen bei so einer Feier und sind dann abends nach Hause und sind ins Bett gegangen, haben nichts mitbekommen und am nächsten Morgen stand ich dann auf und dann begrüßte mich ein Kollege im Auto und sagte, du ey, die Mauer ist offen. Ich sage, was, hä, was hast du nur getrunken? Und es war tatsächlich so, ich kam dann ins Radio nach Berlin und da war dann schon, da kamen dann die ersten Reporter schon, die in der Nacht rübergegangen waren, da Interviews gemacht haben auf dem Kurfürstendamm und wir haben das komplette Morgenprogramm natürlich geändert. Das war natürlich eine absolute Sensation.
Hm. Du warst damals in der Stadt Berlin, also im Ostteil, nicht weit zur Grenze. Bist du dann auch am selben Tag noch rübergegangen? Wie hat das bei dir ausgesehen?
Nein, ich bin nicht am selben Tag rübergegangen. Ich habe tatsächlich noch 2-3 Tage gewartet, weil ich, ja, eigentlich, es war so ein bisschen widerstrebend in mir. Einerseits wusste man nicht genau, machen sie wieder zu, die Grenze, oder können sie es gar nicht mehr, schaffen sie es nicht mehr. Letzteres war ja dann der Fall. Aber ich war noch so ein bisschen zögerlich und bin erst 2 Tage später dann alleine rüber und habe dann mich erstmal so ein bisschen in einem Bereich umgeguckt, von dem meine Oma immer erzählt hat, Neukölln. Da war sie immer auch einkaufen in der Hermannstraße und da bin ich dann hin und habe mir das ein bisschen angeguckt.
Dann. Okay, gut. Und wie das dann ausgesehen hat, das Leben nach der Wende, das hören wir dann morgen im 6. und letzten Teil unserer Serie Leben im Schatten der Mauer mit André Matthias. Danke, André.
Vielen Dank.
Lust auf mehr? Abonnieren Sie unsere Podcasts bei iTunes.